Ulrike Herrmann. Deutschland – ein Wirtschaftsmärchen. Warum es kein Wunder ist, dass wir reich geworden sind. Ludwig Erhard ist der Erfinder der D-Mark und der Macher des deutschen Wirtschaftswunders. Die soziale Marktwirtschaft sorgte von Anfang an für sozialen Ausgleich und Gerechtigkeit in der Bundesrepublik. Die Wiedervereinigung hat dem Wirtschaftsstandort Deutschland Milliarden Schäden verursacht. Und Deutschland kann wirklich stolz darauf sein, Exportweltmeister zu sein. Das alles steht in den deutschen Geschichtsbüchern und es ist alles falsch. Die deutsche Nachkriegsgeschichte wimmelt nur so von Märchen, die jeder sachlichen Grundlage entbehren. Die Taz-Journalistin Ulrike Herrmann will mit den gängigsten Mythen aufräumen. In den Blinks enttarnen wir die größten historischen Wirtschaftsmärchen und berichten, wie es sich wirklich abgespielt hat. Blink Nummer 1. Ludwig Erhard wird als Vater der D-Mark verehrt. Dabei geht die Währungsreform vor allem auf die US-Amerikaner zurück. Wenn über die deutsche Nachkriegsgeschichte gesprochen wird, fällt eher früher als später der Name Ludwig Erhard. Der erste deutsche Bundeswirtschaftsminister soll praktisch im Alleingang für die Einführung der D-Mark gesorgt haben. So die Heldengeschichte. Dabei hat er in seiner Amtszeit von 1949 bis 1963 erstaunlich wenig zu diesem Meilenstein beigetragen. Die wirklichen Architekten der Währungsreform waren ganz andere. Der Hintergrund ist folgender. Als die Alliierten nach Ende des Zweiten Weltkriegs in das zerstörte Deutschland kamen und die Verwaltung übernahmen, fanden sie einen gigantischen Schuldenberg vor. Der Staat hatte Verbindlichkeiten in Höhe von 380 Milliarden Reichsmark angehäuft. Gleichzeitig war der Umlauf an Bargeld zwischen 1939 und 1945 von 12 Milliarden auf 56 Milliarden Reichsmark gestiegen. Um eine neue wirtschaftliche Basis zu schaffen, musste ein Großteil des Geldes aus dem Verkehr gezogen werden. Die Lösung? Eine Währungsreform. In den Nachkriegsmonaten arbeiteten die Deutschen eilig daran, ein eigenes Konzept für eine Währungsreform zu entwickeln, um nicht von Maßnahmen der Alliierten überrollt zu werden. Zeitweise kursierten 250 verschiedene Reformvorschläge, die sich zum Teil widersprachen und nicht umsetzbar waren. Einer davon war der Homburger Plan. Der Wirtschaftsrat der amerikanisch-britischen Besatzungszone hatte ihn von einem Expertengremium unter Leitung von Ludwig Erhard entwickeln lassen. Der Vorschlag wurde von den Alliierten jedoch als nicht umsetzbar eingestuft und daher nicht übernommen. Von wegen Vater der D-Mark. Um den Deutschen nicht einfach eine Reform zu diktieren, wurden 10 deutsche Wirtschaftsexperten von den Alliierten zu einem Konklave nach Rothenburg geladen. Hier sollte die Reform ausgearbeitet werden. Die Deutschen versuchten zwar, ihren Homburger Plan durchzusetzen, aber ohne Erfolg. De facto gaben die Alliierten die Leitlinien vor. Die gingen vor allem auf ein Konzept der drei US-Amerikaner Gerhard Colom, Joseph Dodge und Raymond Goldsmith zurück. Eine ganz besondere Rolle spielte außerdem der 26-jährige US-amerikanische Verbindungsoffizier Edward Tannenbaum. Er entschied maßgeblich, wie die deutsche Währungsreform schließlich aussah, die am 20. Juni 1948 in Kraft trat. Die Deutschen mussten sich damit begnügen, die zur Umsetzung notwendigen Gesetze, Formulare und Merkblätter zu formulieren. Ludwig Erhard war übrigens nicht bei dem Konklave anwesend. Zum Direktor der amerikanisch-britischen Besatzungszone aufgestiegen, widmete er sich anderen Aufgaben. Und kurz darauf kletterte er die Karriereleiter weiter nach oben, um Deutschlands erster Bundeswirtschaftsminister zu werden und sich als Macher des Wirtschaftswunders zu inszenieren. Blink Nummer 2. Das vermeintlich deutsche Wirtschaftswunder fußte zu einem Großteil auf Statistikfehlern und einem Schaufensterphänomen. Im Juni 1948 war die D-Mark ausgegeben worden. Im darauffolgenden September verzeichnete die deutsche Wirtschaft ein Wachstum von mehr als 30%. Schon hier scheint der beispiellose Wirtschaftsaufschwung der Bundesrepublik zu beginnen, der in den 50er Jahren als Wirtschaftswunder betitelt in die Geschichtsbücher einging. Der einzige Schönheitsfehler? Bei näherer Betrachtung war die wirtschaftliche Erholung alles andere als überragend oder überraschend. Der Boom 1948 war vor allem ein Schaufensterphänomen. Vor der Währungsreform blieben die Geschäfte leer und das Wirtschaftswachstum war offiziell eingebrochen. Tatsächlich hatten die Fabriken und Geschäfte ihre Waren aber gehortet, weil sie eine Währungsreform bereits kommen sahen und nicht wertlose Reichsmark anhäufen wollten. Als nach Ausgabe der D-Mark plötzlich die Schaufenster voll waren und die Produktion wieder auf Hochtouren lief, muss es den Eindruck gemacht haben, als sei die Wirtschaftsleistung plötzlich in die Höhe geschnellt. Was den Eindruck des Wachstumsschubs zusätzlich gefördert hat, war die Tatsache, dass die Wirtschaftslage vor der Währungsreform nicht vollständig erfasst war. Es existierte ein großer grauer Markt, auf dem Waren gegen Naturalien getauscht wurden. Dieser löste sich nach Einführung der D-Mark schnell auf und die gehandelten Werte flossen plötzlich mit in die Statistik ein. Bereinigt man die Konjunkturangaben um diese beiden Verzerrungen, lag das Wirtschaftswachstum in den Monaten nach der Währungsumstellung nicht bei 30, sondern etwa bei 14%. Und dieser Aufschwung hatte laut Wirtschaftshistoriker Werner Abelshauser bereits im Herbst 1947 begonnen, also vor der Währungsreform. Und was ist mit dem wirtschaftlichen Aufschwung nach 1950? Von 1950 bis 1973 lag das Wirtschaftswachstum pro Kopf in Westdeutschland immerhin bei 5%. Das ist ordentlich. Allerdings kam Italien ebenfalls auf 5 und Spanien sogar auf 5,8%. Die hohen Wachstumsraten erklären sich aus der Ausgangslage nach dem Krieg. Je mehr ein Staat wirtschaftlich zerstört war, desto höher fiel das Wachstum nach Kriegsende aus. Von einem Wunder kann also keine Rede sein. Das Wirtschaftssystem spielte dabei übrigens eine untergeordnete Rolle. In Frankreich wurde die gesamte Wirtschaft nach dem Krieg zunächst staatlich gesteuert und auch hier sprang die Wirtschaft an. Deutschlands Aufschwung ist also weder der sozialen Marktwirtschaft zu verdanken, noch Ludwig Erhard. Der hatte mit dem Wunder, das keines war, gar nichts zu tun. Blink Nummer 3. Der deutsche Wirtschaftsaufschwung wäre fast ein Strohfeuer geblieben, hätten die USA nicht rettend eingegriffen. So zwangsläufig, wie sich der wirtschaftliche Aufstieg Westdeutschlands heute auch darstellt, er war es nicht. 1949 geriet das Wirtschaftswachstum in Deutschland bereits wieder ins Stocken, weil die Bürger ihre Ersparnisse nach der Währungsreform ausgegeben hatten und von ihren mageren Löhnen lebten. Da die Nachfrage fehlte, wurden Investitionen in Maschinen aufgeschoben. Die Produktion erlahmte, über 2 Millionen Menschen wurden arbeitslos. Vom Wirtschaftswunder war nichts zu spüren. Statt die Nachfrage über staatliche Konjunkturprogramme anzukurbeln, vertraute Ludwig Erhard auf den Markt und verkannte völlig, wie dramatisch die Lage war. Als die Bundesregierung sich, von den Amerikanern gedrängt, doch zu einem Konjunkturprogramm entschloss, sprengte sie ihren Kreditrahmen und wäre im Herbst 1950 fast pleite gegangen. Die Rettung kam nicht von Ludwig Erhard und der sozialen Marktwirtschaft, sondern wieder von den US-Amerikanern in Form des Marshallplans und der Europäischen Zahlungsunion. Die Amerikaner stellten Westdeutschland 1,68 Milliarden Dollar aus dem Marshallplan zur Verfügung. Bedingung für die Finanzhilfe war jedoch der Beitritt der BRD zur Europäischen Zahlungsunion. Die Organisation der europäischen Staaten sollte dafür sorgen, dass der knappe Dollar im innereuropäischen Handel optimal genutzt wurde. Die Bundesregierung stimmte zu. Ein Glück, denn nur durch die Zahlungsunion konnte der Staatsbankrott 1950 abgewendet werden. Die Partnerländer gewährten Deutschland einen Sonderkredit von 120 Millionen Dollar. Nur mit diesen Millionen konnte die Bundesrepublik die Rohstoffe und Vorprodukte importieren, die für die Herstellung von Industriegütern notwendig waren. Deren Nachfrage boomte durch den Beginn des Koreakriegs. Ansonsten hätte Deutschland am globalen Wirtschaftsaufschwung gar nicht teilhaben können. Ludwig Erhard spielte auch hierbei keine Rolle. Er wurde bis 1952 von den Deutschen nicht einmal mit dem Schlagwort soziale Marktwirtschaft in Verbindung gebracht. Erst nach einer 3 Millionen D-Mark teuren Werbekampagne verknüpften die Bürger seinen Namen mit dem scheinbar neuen Wirtschaftssystem. Da die globale Wirtschaftslage sich zwischenzeitlich gebessert hatte und die Bürger mehr Geld auf dem Konto hatten, stieg auch das Image der sozialen Marktwirtschaft. Die Menschen meinten, die Wirtschaftsordnung habe sich zu ihrem Vorteil ausgewirkt. Ein Irrglaube, der sich bis heute hält. Link Nummer 4. Die soziale Marktwirtschaft war nie sozial, sondern hat nur die Reichen reicher gemacht. Wer sich 1961 in den Chefetagen deutscher Unternehmen umsah, blickte überwiegend in faltige Gesichter. Nur 16% der Spitzenmanager waren unter 60 Jahre. Die meisten hatten zudem bereitwillig mit Hitler kooperiert. Umso mehr bemühte sich die Bundesregierung zu betonen, dass man einen klaren Schnitt machen und das Wirtschaftssystem völlig neu aufstellen wolle. Die soziale Marktwirtschaft wurde als Neubeginn und als Abgrenzung von Hitlers Wirtschaftspolitik präsentiert, erfüllte beides jedoch nur auf dem Papier. Zwar erhöhte sich der Lebensstandard der Bürger in der neuen sozialen Marktwirtschaft in den ersten Nachkriegsjahren enorm, die Reallöhne für Industriearbeiter stiegen bis 1962 um etwa 100%, was zunächst massiv erscheint. Dabei stieg die Wirtschaftsleistung im selben Zeitraum um ganze 157%. Es hätte also weitaus größere Sprünge erlaubt. Ein Großteil der Gewinne wanderte jedoch in die Taschen der Unternehmer. Die Kombination von relativ niedrigen Löhnen und vielen Steuervorteilen machte die Reichen schnell noch reicher. Es waren mehrheitlich keine neu gegründeten Unternehmen, die nun einen rasanten Aufstieg erlebten. Ein Großteil des Profits ging an Konzerne, die ihr Vermögen bereits in der NS-Zeit angehäuft hatten und ihre Macht nun im neuen demokratischen System ausbauten. Auch die historisch gewachsenen Kartelle, wie zum Beispiel IG Farben oder das Rheinisch-Westfälische Kohlensyndikat, blieben in vielen Branchen erhalten. Obwohl Ludwig Erhard sich ihren Abbau auf die Fahnen geschrieben hatte, erreichte er auch in dieser Hinsicht wenig. Die Bundesrepublik entwickelte sich also schon früh zu einer Klassengesellschaft. Laut einer Berechnung des Ökonomen Wilhelm Krelle lagen 1960 rund 70% der Firmen, Geschäftsimmobilien und Ländereien in der Hand von gerade einmal 1,7% der privaten Haushalte. Vom Wohlstand für alle, den die Regierung mit der sozialen Marktwirtschaft versprach, konnte keine Rede sein. Wie sich das Vermögen in der Bundesrepublik genau verteilte, ließ sich damals nicht verlässlich ermitteln. Genaue Daten wurden nicht erhoben und daran hat sich bis heute wenig geändert. Link Nummer 5. Die Bundesbank gilt als Hüterin der Währungsstabilität und hat doch mehrfach selbst Krisen verursacht. Noch unter dem Eindruck der Geldentwertung in der NS-Zeit wurde die Bundesbank 1957 mit dem alleinigen Auftrag gegründet, die Inflation in Grenzen zu halten und damit die Währungsstabilität zu sichern. Die Frankfurter Bundesbanker drehten in den folgenden Jahrzehnten immer wieder ordentlich an der Zinsschraube. Damit erfüllten sie ihren primären Auftrag, richteten jedoch auch erheblichen Schaden an. Die Vorgängerin der Bundesbank, die Bank Deutscher Länder, führte in den ersten Nachkriegsjahren den gleichen Auftrag wie die spätere Notenbank aus, und das scheinbar mit Erfolg. Schon 1952 war die D-Mark zur stärksten Währung Europas aufgestiegen. Die Öffentlichkeit feierte die von der Regierung unabhängige Institution. Dabei waren die Erfolge des Außenhandels nicht der Notenbank, sondern der Europäischen Zahlungsunion zu verdanken. Doch das blieb nicht im kollektiven Gedächtnis. Genauso wenig erinnert man sich an die Fehlentscheidung der Bank Deutscher Länder, in den 1950er Jahren gegen die Empfehlung von Bundeskanzler Konrad Adenauer die Zinsen zu erhöhen. Die Kredite verteuerten sich daraufhin massiv und das Wirtschaftswachstum halbierte sich. In den Folgejahren brachten die Banker das Wirtschaftswachstum immer wieder zum Erlahmen. In den 1980er Jahren legten zwar die Importpreise zu, aber ansonsten gab es keinen Inflationsdruck. Trotzdem schraubten die Bundesbanker die Zinsen in schwindelerregende Höhen, als Prophylaxe, wie sie sagten, um eine Inflation zu verhindern. Die Folgen waren katastrophal. War die Wirtschaft 1979 noch um 4% gewachsen, befand sie sich Anfang der 80er Jahre im Abschwung. Bald waren mehr als 2 Millionen Menschen arbeitslos und blieben es bis zur Wiedervereinigung. Auch für den Sturz mehrerer Kanzler ist die Bundesbank aufgrund ihrer Zinspolitik mitverantwortlich. Einer von ihnen war Bundeskanzler Helmut Schmidt. Er versuchte in den 1980er Jahren mehrfach erfolglos, die Banker zur Zinssenkung zu bewegen. Die Zinsen ließen die Staatsschulden steigen und rissen riesige Haushaltslöcher, was zum Bruch der sozialliberalen Koalition und letztlich zum Sturz von Helmut Schmidt führte. Bei der Wiedervereinigung gab die Bundesbank ebenfalls ein schlechtes Bild ab. Als kurz nach der Einheit die Geldmenge schlagartig stieg und die Ostdeutschen ihre neue D-Mark großzügig ausgaben, schnellte die Inflation nach oben. Es war allerdings absehbar, dass sich der Effekt in kurzer Zeit zurückbilden würde, wenn sich die Ostdeutschen ihre ersten Wünsche erfüllt hätten. Aber statt abzuwarten, zog die Zentralbank die Zinsen weiter an. Diese Entscheidung belastete nicht nur die deutsche Wirtschaft, sondern sorgte auch am internationalen Kapitalmarkt für Turbulenzen. Blink Nummer 6. Die Wiedervereinigung war zwar teuer, aber trotzdem kostenlos. 25 Milliarden D-Mark wollte die Bundesregierung 1990 nach Ostdeutschland überweisen. Ein Jahr später sollten noch einmal 40 Milliarden folgen und dann würde der Osten sich selbst finanzieren. So die Theorie. Tatsächlich sind in den vergangenen 30 Jahren 2,5 Billionen Euro von West nach Ost geflossen. Und trotzdem hat sich die Einheit weitgehend selbst finanziert, weil sie einen Wirtschaftsboom in ganz Deutschland auslöste. Der Grund ist ganz einfach. Die ostdeutschen Firmen produzieren heute deutlich mehr Waren als noch zu DDR-Zeiten. Das war natürlich nicht von Anfang an so. Nach der Wiedervereinigung gestaltete es sich zunächst schwierig, die ostdeutschen Betriebe gewinnbringend zu privatisieren. Die staatliche Treuhand, die den Verkauf abwickeln sollte, fand kaum Käufer. Letztlich wurden einige Schlüsselkonzerne wie die Carl Zeiss Jena, die Werften an der Ostsee, das Stahlwerk in Eisenhüttenstadt und die Chemiekonzerne bei Merseburg mit Geldern aus dem Bundeshaushalt gestützt. Anders als erwartet, machte die Treuhand also keine Gewinne, sondern 204 Milliarden D-Mark Verlust. Doch langfristig betrachtet haben sich diese Investitionen ausgezahlt. Denn die ostdeutsche Wirtschaft hat aufgeschlossen und der gesamtdeutschen Wirtschaft einen Schub gegeben. Trotzdem haben viele Westdeutsche den Eindruck, dass die Wiedervereinigung gigantische Summen verschlungen hat. Dabei hielt sich die Belastung für westdeutsche Steuerzahler in Grenzen. Schon 1996 war die Lage so entspannt, dass die Regierung Steuergeschenke verteilte und die Vermögenssteuer faktisch entfiel. Hätte die Bundesregierung wirklich so viel Geld in den Osten pumpen müssen, hätte sie wohl kaum die Besserverdienenden entlastet. Wie viel die deutsche Einheit genau gekostet hat, lässt sich schwer beziffern. Dafür sind die Zahlungsströme zu komplex. Mit einigen Jahrzehnten Abstand lässt sich heute jedoch festhalten, dass Deutschland durch die Wiedervereinigung keinen nachhaltigen wirtschaftlichen Schaden genommen hat. Die Steuerlast ist heute nicht höher als in anderen europäischen Ländern. Und auch bei der Staatsverschuldung steht die Bundesrepublik sogar recht gut da. 2018 machten die Staatsschulden in Deutschland 60,9% der Wirtschaftsleistung aus. In Frankreich türmten sich die Schulden auf ganze 98,6% und in Großbritannien auf 86,9%. Dass die Wiedervereinigung teuer war, stimmt also nur bedingt. Blink Nummer 7. Die rot-grüne Bundesregierung verkaufte die Einführung einer privaten Altersvorsorge zu Unrecht als alternativlos. Weil die Gesellschaft immer älter werde, könnten die Jungen nicht mehr für die Rente der Älteren aufkommen. So lautete die Begründung der rot-grünen Regierung, als sie unter Gerhard Schröder faktisch die Renten kürzte und gleichzeitig die Riester-Rente einführte. Rentenkürzungen wurden als alternativlos dargestellt. Und das, obwohl alle Prognosen davon ausgingen, dass die deutsche Wirtschaft auch in Zukunft wachsen und die Gesellschaft noch mehr Wohlstand erreichen würde. Die rot-grüne Regierung selbst ging für den Zeitraum 2002 bis 2030 von einem Wirtschaftswachstum von rund 62% aus. Trotzdem fürchtete sie, dass eine Erhöhung der Rentenbeiträge von damals 20% auf 24% eine unzumutbare Belastung darstellen würde. Diese Erhöhung wäre notwendig gewesen, um das bisherige Rentenniveau zu halten. Und sie wäre auch machbar gewesen. Denn was die Regierung nicht berücksichtigte? Das Wirtschaftswachstum hätte dafür gesorgt, dass trotz höherer Rentenbeiträge ein Lohnplus von real 42% übrig geblieben wäre. Der demografische Wandel war und ist nicht das Problem bei der Erhöhung der Rentenbeiträge. Das Problem ist der Niedriglohnsektor, den die Regierung Schröder gewaltig ausgeweitet hat. Die Beschäftigten dort verdienten zu wenig, um nennenswerte Beiträge in die Sozialkassen einzuzahlen. Daher mussten die Rentner einige Nullrunden hinnehmen. Um den rabiaten Sparkurs zu rechtfertigen, diskreditierte die Regierung die staatliche Rente ganz generell und bezeichnete die private Vorsorge an den Finanzmärkten als unumgänglich. 2002 wurde daher die Riester-Rente geboren. Zusätzlich zu den 20% für die staatliche Rente sollten Beschäftigte nun weitere 4% in die Riester-Rente zahlen. So kam es faktisch zu einer Erhöhung der Rentenbeiträge auf 24% und damit zu genau der Belastung, die man zuvor noch als unzumutbares Zukunftsszenario dargestellt hatte und die eigentlich erst ab 2030 gedroht hätte. Obwohl das so klar natürlich nicht kommuniziert wurde, reagierte die Bevölkerung skeptisch. Sie konnte die offizielle Argumentation der Politik nicht nachvollziehen. Als auch die Bild-Zeitung Stimmung gegen die private Vorsorge machte, verzichtete die Regierung zumindest darauf, sie verpflichtend zu machen. Die Zahl der Bürger, die sich für die Riester-Rente entschieden, war dann auch gering. Im Frühjahr 2019 gab es 16,6 Millionen Verträge, obwohl 37 Millionen Bürger für die Riester-Rente in Frage gekommen wären. Eine echte Rendite werden die Verträge jedenfalls nicht einbringen. Dafür sind die Gebühren zu hoch und die Garantiezinsen zu niedrig. Blink Nummer 8. Deutschlands Exportstärke wird gefeiert, schadet jedoch der Eurozone. Fast so stolz wie auf einen Fußball-Weltmeistertitel sind die Deutschen auf den Titel als Exportweltmeister, den die Bundesrepublik regelmäßig einfährt. Sie meinen, es sei ein Zeichen wirtschaftlicher Stärke und ein Indikator für die gute Qualität der deutschen Produkte. Beides stimmt nicht. Der Fokus auf den Export verursacht stattdessen wirtschaftlichen Schaden. Dass die Nachfrage nach deutschen Produkten auf dem Weltmarkt hoch ist, liegt an ihren relativ billigen Preisen. Seit der Euro-Einführung betreibt Deutschland Lohndumping und hat seinen Niedriglohnsektor extrem ausgeweitet. Das schadet nicht nur den Beschäftigten in Deutschland, sondern auch anderen europäischen Staaten, allen voran Frankreich. Frankreich hat sich so verhalten, wie es alle europäischen Staaten tun sollten, wenn sie Wettbewerbsverzerrungen zwischen den EU-Ländern vermeiden wollen. Es hat die Reallöhne parallel zum technischen Fortschritt steigen lassen. Sie stiegen gemäß dem Zugewinn an Produktivität. Da Deutschland aber von der Linie abgewichen ist, können die Franzosen mit ihren Produkten nun nicht mehr konkurrieren und müssen ihre Preise ebenfalls senken. Notgedrungen. Das Problem dabei? Staaten sind keine Unternehmen. Wenn alle EU-Länder ihre Löhne senken, sinkt die Nachfrage und Europa wird ärmer. Für 2019 rechnet die EU-Kommission mit durchschnittlich nur 1,2% Wirtschaftswachstum. Die Bundesrepublik wird wohl sogar nur auf 0,5% Wachstum kommen. Vom deutschen Lohndumping profitiert nur der kleine Kreis der Exportunternehmen. Sie freuen sich über satte Gewinne. Doch auch diese Erfolge sind kurzsichtig. Denn wenn die Bundesrepublik immer mehr exportiert als importiert, können die anderen Länder die Produkte irgendwann nur noch über Kredite kaufen. Kredite, die sie bei den Deutschen nehmen. Die Folge? Die Importländer verschulden sich zusehends und können ihre Darlehen irgendwann nicht mehr bedienen. Dann ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis das deutsche Auslandsvermögen sich in Luft auflöst. Klüger wäre es, die deutschen Löhne anzuheben und selbst mehr zu konsumieren, statt den ausländischen Konsum auf Kredit zu finanzieren und wertlose Schuldtitel anzusammeln. Doch in der Politik ist von einem Umlenken nichts zu erkennen. Stattdessen wird weiter mit Stolz der Titel Exportweltmeister eingefahren. Das waren unsere Blinks zu Ulrike Herrmann, Deutschland ein Wirtschaftsmärchen, warum es kein Wunder ist, dass wir reich geworden sind. In diesen Blinks hast du erfahren, dass die deutsche Wirtschaftsgeschichte einem Märchenbuch gleicht. Ludwig Erhard ist so wenig der Erfinder der D-Mark wie der Macher des Wirtschaftswunders. Und sozial ist die soziale Marktwirtschaft auch nicht. Bis heute werden regelmäßig neue Wirtschaftsmärchen erfunden, zum Beispiel, dass den Deutschen Altersarmut drohe. Diese Mythen sind gefährlich, denn die Zukunft lässt sich nur gestalten, wenn wir die Vergangenheit verstehen, so wie sie wirklich war.